Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter.
Guten Morgen, Martina. Wie geht's dir?
Guten Morgen, Rebecca. Mir geht es gut heute. Das Wetter ist toll und ja, und ich freue mich, dass Wochenende ist. Und freue mich natürlich auch, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich die Esther Meyer. Die ist im Moment sehr, sehr berühmt in der ILCO und ich freue mich, dass sie heute zu Gast ist.
Hallo ihr zwei.
Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich mal selbst kurz vorstellen.
Ja, also ich bin die Esther. Ich bin seit Anfang letzten Jahres erst bei der ILCO und die Darmkrebsdiagnose habe ich Dezember 2021 mitten in der Corona-Zeit bekommen. Und der Weg zur ILCO, der kam leider etwas verspätet, weil im Rhein-Main-Gebiet die ILCO leider zu dem Zeitpunkt nicht ausgebaut war. Das haben wir jetzt aber nachgeholt und ich habe zum Glück über Aschaffenburg den Weg zur ILCO gefunden, auch als Hessin.
Ja, wunderbar. Also und in der Corona-Zeit war es ja sowieso besonders schwierig, weil es ja gar keine Gruppentreffen gab und nichts. Wir waren ja praktisch auf Stillstand.
Ja, also ich bin ganz dankbar, dass es auch verspätet den Weg zur ILCO gefunden habe und bin sehr glücklich, ob das jetzt Bayern oder Hessen ist, das ist im Prinzip doch eigentlich egal.
Ja, wunderbar. Und wie hast du dann dich entschlossen, doch dich aktiv einzubringen in der Selbsthilfe?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich bin ich als Gruppenmitglied gekommen in die Selbsthilfe nach Aschaffenburg. Ich glaube, das war dann im April mein erstes Treffen 2024 und tatsächlich im Juni war die Wahl für die Regionalsprecher von Osthessen. Und ich saß eigentlich nur für die Wahl im Auto von meinem Gruppensprecher Thomas. Und wie das so ist, unterwegs sagt er, ach, es kann sein, dass die eine sich nicht mehr zur Wahl stellt. Ich hätte jetzt eine halbe Stunde Zeit, mal drüber nachzudenken, ob ich auch so Vize-Regionalsprecherin mir vorstellen könnte. Ja, und eine halbe Stunde später war ich es dann.
Ja, da kommt man ganz schnell dran, ne?
Ja, und im Prinzip alles andere bei der ILCO. Also ich mache mittlerweile den Instagram-Kanal für die 40+. Bin im Öffentlichkeitsteam von der ILCO und das ist halt eine ganz tolle Vernetzung wirklich von allen Gruppen der ILCO. Ne? Also deutschlandweit sind wir gut vernetzt und das klappt super.
Ja.
Ja, das hört sich ja gut an. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die 40-Plus-Gruppe zurückkommen, weil die freuen sich, wenn wir noch mal darüber erzählen, was da genau stattfindet.
Ja, gerne, weil die 40-Plus läuft ja ein bisschen anders als die anderen Selbsthilfegruppen, die sich in Präsenz einmal im Monat treffen. Bei der 40-Plus ist es so, dass man sich online trifft, deutschlandweit. Das heißt, man kann theoretisch auch sich vom Krankenhaus direkt und akut zuschalten. Und gibt's auch jetzt neu einen Online-Besuchsdienst, der ganz individuell zugeschnitten ist. Also wer da Informationen benötigt, findet das eigentlich auf der Homepage, bei unserem Instagram-Kanal. Und ihr könnt auch mich direkt einfach anschreiben, wird alles beantwortet. Leite alles weiter.
Super.
Genau. Darüber hinaus hatte ich gesehen, bist du auch noch für die Rote Hose aktiv.
Ja, das ist ein Verein, der sich für die Darmkrebsvorsorge einsetzt. Also das ist mir besonders wichtig. Also klar, mit dem Darmkrebs zu leben ist wichtig, aber eigentlich ist es mir noch viel wichtiger, den Darmkrebs zu verhindern. Jetzt bin ich unter 50 und die Zahlen steigen da rapid. Deswegen ist mein Ziel eigentlich die Aufklärung. Ich versuche durch, sagen wir mal, tumorvolle Ansichten oder so ein bisschen den Darmkrebs aus der Tabuzone zu holen. Ich habe jetzt meine Darmspiegelung gefilmt, auch das Abführen so ein bisschen humorvoll aufgenommen, dass einfach die Leute ihre Ängste abbauen, weil viele gehen noch ohne, gehen einfach nicht hin, weil sie Angst haben, da nackt zu liegen und irgendwie einen dicken Schlauch in den Hintern geschoben zu kriegen, wenn man das mal so sagen darf.
Ja.
Und das ist ja nicht so. Von daher ist Aufklärung das A und O. Und wer Informationen im Prinzip zur Darmkrebsvorsorge möchte, der kann sich sehr gerne auch bei der Roten Hose, bei der Deutschen Krebshilfe oder bei der Felix-Burda-Stiftung informieren. Ne? Bei der ILCO ist man im Prinzip aufgehoben, wenn man die Diagnose schon hat. und findet da alles. Genau.
Ja, schön. Ja, Stichwort Felix Burda. Du hast dieses Jahr den Ehrenfelix verliehen bekommen. Magst du darüber auch noch mal was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also der Felix-Burda-Stiftung folge ich jetzt so in den Social-Media-Kanälen schon seit meiner Diagnose. Und auch quasi meiner Vorgängerin habe ich gefolgt, aber nie gedacht, dass ich jetzt mal irgendwann der Ehrenfelix werde. Der Ehrenfelix, der wird vergeben für Menschen, die sich wie Felix Burda mit einer Darmkrebsdiagnose für die Krebsprävention, für die Darmkrebsprävention einsetzen. Und da wurde im Februar ein Aufruf gestartet, man könnte sich da bewerben für den Ehrenfelix. Und ich habe dann gedacht, naja, also erstmal bewirbt man sich da nicht selbst, sondern wird vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, naja, die sind alle so berühmt und bekannt gewesen, was mache ich denn schon? Ne? Im kleinen Bereich viel, aber Und dann habe ich diese Tage immer wieder diesen Aufruf gesehen. Und ich glaube, einen Tag bevor dieser Aufruf, dieser Bewerbungsschluss war, habe ich spontan abends auf der Couch einfach hingeschrieben. Ich habe geschrieben, worauf soll ich denn warten? Ich bin Esther, ne, habe mein Alter gesagt, was ich so alles so mache. Einfach einen Text geschickt, weggeschickt und eigentlich habe ich es dann vergessen, dass ich mich da beworben habe.
Spannend, und dann warst du plötzlich nominiert. Das habe ich ja auch noch mitbekommen.
Genau, das war, glaube ich, Faschingsdienstag oder Aschermittwoch, mache ich eine E-Mail auf und ich musste sie wirklich 4-mal lesen. Da stand dann: Herzlichen Glückwunsch, Sie sind eine von den 3 nominierten Kandidaten für den Ehrenfelix. Und ich so,
wow.
Okay. Also ich war sprachlos.
Aber genau. Wir haben alle fleißig gewotet.
Ja, das ist sehr lieb. Das ist im Prinzip der nächste Step gewesen. Es war dann ein 4-wöchiges Publikumsvoting. Und das war recht spannend zu verfolgen. Man muss aber sagen, die anderen beiden Mitkandidaten, der Michael und die Alena, die habe ich auch kennengelernt in Berlin. Es hätte jeder von uns dreien verdient. Das wollte ich nochmal sagen, weil das ist mir sehr wichtig. Weil in dem Feld, wenn man sich da einsetzt und jeder mit der Diagnose schon gekämpft hat, hat jeder eigentlich gewonnen.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem sind wir ganz stolz auf dich. Und ich wollte mal fragen, wie läuft denn überhaupt dann so eine Ehrung ab? Was ist das für ein Rahmen und warst du sehr nervös?
Ja, also das ist ein breites Spektrum. Im Vorfeld habe ich immer sehr gute Informationen von der Felix-Burda-Stiftung bekommen. Das war wirklich portionsweise und immer wieder so ein bisschen eine Schippe drauf, weil ich tatsächlich durch meine Spontannominierung gar nicht wusste, was da alles auf mich zukommt. Weiß ich auch gar nicht, ob ich es dann gemacht hätte, weil ich rede zwar gerne im kleineren Kreis, aber so vor Massen und auf einer Bühne ist überhaupt nicht mein Ding.
Kann ich verstehen.
Ja, und das kam so Stück für Stück raus, dass ich eine Rede halten darf von so 5 bis 10 Minuten. Und dann kam irgendwann raus, naja, es sind so 600 Leute. das war so spätestens der Moment, wo nicht nur zu der Aufregung auch so ein bisschen Angst, kann ich nicht sagen, aber Respekt dazu kam. Und dann hat mich jeder auch schon gefragt, was machst du denn für eine Rede? Hast du schon geschrieben? Und ich habe dann nur gesagt, ich will keine Rede vorschreiben. Ich möchte aus dem Bauch in die Herzen sprechen. Und das geht nicht mit einer abgelesenen Rede.
Natürlich, klar.
Aber die fanden das alle, bescheuert, mutig und was auch immer. Und ich habe gedacht, ich möchte auch spontan reagieren. Ich weiß nicht, was genau gesagt wird vorher und möchte da keine Doppelung. Also kann das einfach nicht abgelesen werden. Also ich habe ein paar Notizen mir gemacht natürlich, auch so 3 Themenbereiche, die mir wichtig waren. Und habe das auch an die Burda-Stiftung dann im Prinzip so ein bisschen rübergespielt und einen Tag vorher gefragt, ist da was dabei? Ja, ist alles gut. Also ich könnte mir davon was aussuchen. Und dann habe ich das dann wirklich relativ spontan gemacht.
Ja.
Und das ist gut gelaufen.
Das ist sehr gut gelaufen. Tatsächlich die Aufregung am Anfang, ich muss mal ein bisschen ausholen. Der Tag, es war ja die Krebs-Convention-Messe, die YesCon, das erste Mal zeitgleich und parallel an der gleichen Location. Das heißt, ich war als erstes Mal Messebesucher auf meiner ersten YesCon, was sehr aufregend war, viele Leute kennenzulernen, die ich schon ganz lange über Social Media kenne, über Podcasts, die ich gemacht habe, über Interviews, die Sumpfperlen, die dieses schöne Krebskuscheltier, den Jebo, mir geschickt haben. Es war sehr emotional, der Tag. Und ich hatte einen zeitlichen Plan von der Felix-Burda-Stiftung bekommen. Ich wusste, ab 3 sitze ich in der Maske für Haare und Make-up, was echt gut war. Das war so ein Bauchschmerzcharakter, wo ich dachte, oh Gott, jetzt bist du in Berlin. Kein ja. Friseur, den du kennst, ne? Du willst gut aussehen und wie kriegst du das hin? Und
ja, super.
Das war klasse, dass es halt organisiert war schon mal. Und es war dann so, dass ab diesem Zeitpunkt von diesem Haare-Make-up-Termin ich im Prinzip gut an die Hand genommen wurde für Interviews mit dem Radio und mit den Social-Media-Kanälen wurden Reels aufgenommen. Und dann war eigentlich nicht mehr ganz so viel Zeit, bis es dann losging mit roter Teppich und wie man das wirklich so bei den Awards kennt, Dutzende von Kameras davor und jeder will ein Interview. Und ich mittendrin, also es ist irre. Kann man nicht beschreiben.
Also fast wie ein Tag prominent zu sein, kann man so sagen.
Ja, wie Prinzessin, keine Ahnung. Also wie ein Schauspieler. Es ist, und du bist ein ganz normaler, kleiner Mensch. Du bist nur die Esther Meier aus Rottgau. Und das war schon ganz besonders, muss ich sagen.
Ja, das war es ja für uns auch. Also, ne, dass jemand, den wir kennen, der aus unseren Reihen kommt, so eine Auszeichnung bekommt, das war ja für jeden von uns was Besonderes. Und ja, und wir waren alle gleich stolz.
Und was besonders war, es war ja im Vorfeld auch geplant, das live zu übertragen. Das heißt, im Vorfeld haben ja auch viele schon diesen YouTube-Link gehabt und irgendwelche kleinen Partys gemacht. Also das hat leider ja nicht funktioniert. Bei mir zu Hause selbst waren ganz enge Freunde gesessen und haben gegrillt und wollten unbedingt live dabei sein, wenn ich da auf der Bühne stehe. Und dann hat das nicht geklappt. Und wir haben es auch erst während der Veranstaltung erfahren, was sehr schade war. Aber man kann im Nachhinein über YouTube oder über Google auch noch suchen, Felix Burda Award 2025, und findet die ganze Veranstaltung und kann sich das auch im Nachhinein nochmal schön angucken.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, denn gefilmt hat doch bestimmt jemand trotzdem, ne?
Genau, also, und ganz professionell. Also für uns war jetzt das als Akteure gar kein Unterschied. Es war, ne, überall Kameras und ja, Scheinwerfer und wie das so ist. Man saß halt erstmal auf dem Stuhl und hat gewartet, bis man dran ist. Und neben mir saß ein Doktor, der quasi eine Laudatio gehalten hat für Mediziner, die mit KI gewonnen haben. Und der war auch sehr aufgeregt. Und dann habe ich ihn beruhigt. Und als der fertig war, hat er mich beruhigt. Und das ist eigentlich echt eine schöne Situation.
Ja, das hört sich wirklich toll an. Ich wäre auch selber gerne noch spontan hingekommen. Aber mit dem Lars-Syndrom, das habe ich mich einfach wieder mal nicht getraut, ne?
Ja, das verstehe ich. Also tatsächlich, weil du das ansprichst, ich hatte an dem Tag wirklich die allergrößten Bedenken und Ängste, dass ich Durchfall kriege und auf der Toilette sitze.
Ach so, du hast selber auch das Lars-Syndrom.
Nein, ich habe, ich muss mal ausholen, viele wissen das ja nicht, ich habe mit dem Tumor über 2/3 vom Dickdarm verloren. Und habe innen wie so eine Art Höhle geformt bekommen aus Dickdarm.
Ja.
Also man kann das vergleichen mit vielleicht einer Pouchanlage aus Dünndarm, nur ich habe sowas Ähnliches aus dem restlichen Dickdarm bekommen.
Mhm.
Und das erschwert natürlich, ja, generell habe ich das erste Jahr Dauerdurchfälle gehabt. Mittlerweile ist es so, dass es halt nur in Anführungszeichen dann passiert, wenn ich was nicht vertrage. Und tatsächlich gibt es da aber keine sicheren Nahrungsmittel oder keine sicheren Essen, wo ich sage, wenn ich das esse, passiert nichts. Also ist das Essen für mich immer so ein bisschen russisch Roulette.
Ja.
Und wenn dann Aufregung dazu kommt, sehr schwierig. Und an dem Tag natürlich ist man aufgeregt. Das kann man, positive Aufregung ist genauso schlecht für meinen Darm wie jetzt ja, ein negativer Einfluss oder Stress. Und ich habe mich dann einfach wirklich an Wasser, Tee und an meine Reiswaffel gehalten und musste halt gucken, dass mein Kreislauf einfach trotzdem funktioniert. Und man muss ja trotzdem was essen.
Ja, na klar.
Genau, aber ich habe das erfolgreich gemeistert und bis danach erst mit dem Essen gewartet.
Und was gab es dann? Gab es da auch dann noch ein feierliches Essen im Anschluss oder?
Ja, also nach dem Award gab es im 15. Stock von dem Gasometer mit Blick über Berlin.
Wow.
Gab es wie so ein Flying Buffet mit so kleinen Leckereien. Gut, da konnte ich jetzt auch nicht alles essen und es gab viele Gespräche. Da war der Hunger dann tatsächlich auch Nebensache, weil das war ein schönes Miteinander. Egal, ob es Prominente waren, jetzt wie Bosshorst kann ich nur nennen. Also mit dem Alec Pöckel habe ich mich ganz lange unterhalten. Und das sind so die Besonderheiten, wo man denkt, in diese Situation wäre man ohne den Darmkrebs tatsächlich nie gekommen.
Ja, und das sind ja wahrscheinlich auch so Momente, die man so auch gar nicht nochmal erlebt. Also natürlich kannst du nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nochmal zu der Messe gehen. Aber das hatte ja jetzt nochmal einen besonderen Rahmen einfach.
Ja, also ich glaube tatsächlich diese Situation, dass man so ein bisschen im Rampenlicht war, die ist einmalig. Ne? Die bleibt mir im Herzen. Aber diese Situation im Felix Burda Award ist tatsächlich eine Ehre, die alle Ehrenfelixe waren da, auch meine Vorgänger.
Ach, schön.
Und wir haben uns alle kennengelernt. Gut, die Susanne konnte nicht kommen. Das war nicht möglich, aber die anderen waren da und es war sehr schön, alle kennenzulernen und sich auszutauschen. Sehr wertvoll.
Ja, dann bist du bestimmt dann beim nächsten Mal als Ehrengast auch eingeladen.
Das hoffe ich. Also ich wäre auf jeden Fall gerne wieder dabei.
Sehr schön und kannst dann gucken, wie andere geehrt werden.
Genau.
Ja, das ist wunderbar. Also ich möchte noch mal ganz kurz zu deiner Person kommen, weil das hier ja auch immer ganz wichtig ist. Du hast das ja schon erwähnt, Darmkrebs mit 50. Warst du da schon 50?
Nee, ich war tatsächlich eine Woche lang 44 Jahre alt.
Ja.
Ich bin jetzt 47.
Ah,
und
okay.
Genau.
Also du bist jedenfalls nicht in der klassischen Gruppe. Das ist, teilst du ja mit Rebecca.
Ja.
Und genau. Und wir haben schon oft gehört, dass es manchmal von den Ärzten die Symptome dann nicht so ganz ernst genommen werden und eher anders interpretiert werden. Wie war das denn bei dir?
Also bei mir war es ganz anders. Ich hatte nämlich eigentlich gar keine Schmerzen oder Problematik mit dem Darm. Ich hatte ein halbes Jahr zuvor eine Thrombose in der Kniekehle. Und bedingt durch Corona habe ich mich eigentlich nur bei meinem Hausarzt geweigert, zur Ultraschallabklärung ins Krankenhaus zu gehen. Und bin dann in die Praxis meines Internisten, der mein Herz jedes Jahr schallt, gefahren. Und ja, der ist auch Gastroenterologe und macht auch Magen-Darm-Spiegelungen. Und ja, der hatte tatsächlich eine Intuition oder ja auch Ahnung und hat gesagt, also eine Thrombose ohne ein Indiz, wie eine Flugreise oder die Pille oder irgendwas in der Art und Weise, könnte auch ein Indiz für einen Tumor sein. Und er möchte, wenn der Blutverdünner aus dem Körper draußen ist und abgesetzt ist, möchte er eine Darmspiegelung machen. Und ja, ohne diese, ja, ohne diesen Satz und ohne diese Maßnahme der Darmspiegelung wäre der Tumor, der tatsächlich darmfüllend war, gar nicht entdeckt worden. Und ich hatte, egal ob das jetzt Krebs gewesen wäre oder ein gutartiger Tumor, als der entdeckt wurde bei der Darmspiegelung, hieß es, ja, wir haben keine 2 Wochen mehr Zeit. Dann platzt der Darm.
Oh, wow.
Und ich finde es erstaunlich, dass man das tatsächlich fast nicht gemerkt hat.
Ja.
Ja, das ist aber leider keine Seltenheit, ne? Das habe ich auch schon mal gehört jetzt in der Reha.
Ja, also was ich gemerkt habe im Nachhinein, ich hatte einen sehr wechselhaften Stuhlgang. Also ich hatte mal so von Verstopfung bis leicht Durchfall, wobei Durchfall würde ich eher als weichen Stuhlgang bezeichnen.
Ja.
Durchfall kam dann hinterher. Also die Abgrenzung muss ich machen. Ich hätte jetzt gesagt, ich habe vielleicht eine Nahrungsunverträglichkeit entwickelt.
Aber, ja, das kenne ich, ja.
Genau, und das fand ich jetzt während der Thrombose gar nicht so wichtig, das untersuchen zu lassen, weil ich gedacht habe, ich konzentriere mich jetzt auf diese Thrombose, dass die endlich wegkommt, weil so ein kompletter Sommer mit Stützstrümpfen bis zum Hintern war sehr unangenehm und es war auch sehr schmerzhaft und als die Thrombose weg war, waren eigentlich alle überzeugt, die hat sich komplett aufgelöst, da wird nichts sein. Ne? Also das war, ist klassisch wieder verschwunden. Ich hatte ja keine großartigen Probleme. Meine Eltern haben noch gesagt, lasst es mit der Darmspiegelung, was soll da sein? Macht es einfach nicht. Und ich habe gesagt, ich vertraue meinem Arzt.
Gott sei Dank. He?
Ja, und das ist der Hauptspruch, den ich halt seit der Diagnose habe, ist, Vertrauen ist die stillste Form von Mut.
Ja.
Man muss auch so ein bisschen, ich hatte ja zum Beispiel auch, als es feststand, gar keine Zeit für eine Zweitmeinung. Ich habe mich also vertrauensvoll auch in die Hände meiner tollen Ärzte begeben, die wirklich, also diese Maschinerie hat gut gegriffen. Also bin ich vielleicht auch ein positives Beispiel, um das auch mal zu nennen. Viele schimpfen auf die Ärzte oder die Behandlung im Krankenhaus. Und ich bin kein Privatpatient.
Ja.
Ich bin der klassische Kassenpatient ohne einen Zusatzbeitrag.
Ja, und das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil für alle, die jetzt gerade vielleicht eine akute Darmkrebserkrankung haben, man ist leider auch kurz nach der Behandlung erstmal gesperrt. Für diese 5 Jahre Heilungsbewährung wird man keine Versicherung irgendwie abschließen können.
Mhm.
Weil das Verlustrisiko ist einfach für die verschiedenen Versicherer zu hoch. Und deshalb kann man jetzt zum Beispiel auch nicht im Nachgang noch Krankenhaustagegeld oder so etwas beantragen, weil das niemand bewilligen wird.
Ja, also
das heißt besser, wenn man sich frühzeitig darüber informiert, auch wenn man vielleicht noch keine Diagnose hat.
Das stimmt, aber im Prinzip kann man ja nur hoffen, dass man gesund bleibt.
Ja.
Also ich habe heute Morgen gerade mit meinem Mann darüber gesprochen, ob wir mal einen Anlauf nehmen sollten wegen einer Zusatzversicherung, weil ja, wird man älter, man weiß nicht, was noch kommt, aber ich glaube tatsächlich, für mich wird das selbst nach den 5 Jahren unbezahlbar bleiben. Das ist das Risiko einfach, wird den Kassen, den Versichern einfach zu groß sein.
Genau,
ja.
So ist
das. Das glaube ich auch, das ist quasi so lebenslänglich. Also das sind so ein paar Punkte, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Wir dürfen zum Beispiel ja auch nie wieder Blut spenden, was ja auch einfach eine Sache ist, die man vielleicht macht, weil man sich da einfach auch berufen fühlt, dann anderen zu helfen, gerade weil man krank war. Und das sind so Dinge, die ich dann nicht nachvollziehen kann, dass die einfach so festgelegt wurden.
Ja, also was für mich hart war, ich habe, glaube ich, ein Jahr nach der Diagnose einen Brief bekommen und wurde von der Knochenmarkspenderdatei gelöscht.
Ja, genau.
Und also lebenslang gelöscht.
Ja,
also das hat mich getroffen, wirklich getroffen. Und ich habe meinen Organspendeausweis noch im Portemonnaie und ich habe mich gar nicht getraut, nachzuforschen. Ob ich das noch darf, wahrscheinlich nicht. Ich möchte es auch gar nicht wissen.
Doch, glaube ich schon.
Also doch.
Ich habe auch alle Organe, die du ansonsten hast, da geht man ja davon aus, dass die gesund sind. Ich glaube nicht, dass die da Zeit haben, also ich kenne das so, weil ich eigentlich auch nur meine Arztserien da so als Begründung habe. Aber da muss es halt immer recht schnell eingestuft werden, wenn jetzt jemand einen Unfall tut oder so hat. Weil die Organe, die müssen ja noch funktionstüchtig bleiben. Das heißt, ich glaube nicht, dass jemand die Zeit hat, da zu prüfen, was hatte der Mensch jetzt für Vorerkrankungen? Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also ich glaube, da geht es dann in erster Linie darum, um anderen zu helfen. Genau.
Also wäre mir auf jeden Fall lieb. Ich werde ihn weiter im Portemonnaie belassen und ich habe auch nicht nachgeforscht, um mich nicht weiter zu frustrieren, weil es ist so ein bisschen eine Diskrepanz in der Aussage. Ne? Wir haben eine Heilungsbewährung mit der Krebsdiagnose von 5 Jahren. Warum darf ich danach nicht mein Knochenmark wieder spenden, wenn ich doch nach außen hin wieder als gesund gelte? Es ist ein bisschen widersprüchlich.
Ja. Das könnten wir ja vielleicht mal Ärzte fragen. Wir wollen ja unbedingt auch noch mal einen Ärzte-Podcast machen, aber wie es so ist, die Ärzte haben nicht so viel Zeit.
Ja,
deswegen sind wir noch weiterhin auf der Suche. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, könnt ihr gerne auch den Podcast dann weiterschicken. Und vielleicht finden wir ja noch jemanden.
Sehr gerne. Ich kann ja meine Ärzte mal fragen. Vielleicht sind die dazu bereit.
Ja, gerne. Also das ist ja auch eine gute Sache.
Also als Resümee kann ich wirklich sagen, Esther, du warst da wirklich sehr mutig und dann auf deinen Arzt zu hören, auch wenn man überhaupt denkt, man ist gesund, weil man sich ja vielleicht nur kleinere Beschwerden hat, aber die nicht richtig einzuordnen weiß oder nicht richtig, das war ja jetzt auch nicht, du hattest keine großen Schmerzen oder so.
Mhm.
Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt die Darmspiegelung, die ja auch wirklich mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, ne? Also das Abführprozedere ist schon mal unangenehm. Und gut, mit der Spiegelung, da kann man sich dann ja auch sedieren lassen, so dass man so ein bisschen schläft. Aber alles in allem scheuen ja viele davor. Und dann zu sagen, okay, mein Arzt hat jetzt gemeint, das wäre sinnvoll und das mache ich jetzt, finde ich echt Hut ab.
Ja.
Ja, ich bin auch dankbar, dass ich das wirklich gemacht habe, weil, also hätte ich es nicht gemacht, die Darmspiegelung, wäre ich einfach nicht mehr da.
Ja.
Ne? Genau, also so sehe ich das auch. Deswegen bin ich auch im letzten Endes, das ist das einzig Gute an dem Ganzen, mit natürlich auch der ehrenamtlichen Tätigkeit und die Kontakte, dass man einfach den im frühen Stadium eben erwischt hat. Das finde ich auch.
Ja. Und das ist so ein kleiner Aufruf für die Darmkrebsprävention oder für die Koloskopie. Der Darmkrebs und der Gebärmutterhalskrebs sind wirklich die zwei Krebsarten, die man A, früh erkennen kann und die man auch im Vorfeld, wenn man sie erkennt, noch gut behandeln kann.
Ja.
Na, also die Mortalitätsrate, die kann man wirklich beeinflussen. Ja.
Ja.
Beeinflussen. Und da kann man sich jetzt drüber streiten. Also jeder wird es bestätigen bei der ILPO, egal ob mit oder ohne Stoma. Ich habe mich auch mittlerweile an die Durchfälle gewöhnt. Habe ich es immer 2 Tage nicht, jetzt wie nach der Darmspiegelung habe ich tatsächlich gebraucht, bis ich wieder in meinen normalen Fluss kam. Und das hat mir schon fast gefehlt, weil man gewöhnt sich ja auch so dran, wie es halt jetzt aktuell ist und ist damit auch zufrieden, weil man einfach leben kann.
Genau, ja.
Das und ich hatte noch eine Frage. Du hast ja auch Kinder. Ist es denn auch so, dass du das schon mal genetisch abklären lassen hast?
Ich bin gerade aktuell in der Testung. Ich habe in Berlin auf der YesCon haben wir zusammen mit der Felix-Burda-Stiftung und mit 4 Ärzten durfte ich ein Panel zum Thema Darmkrebsvorsorge machen. Aus Patientensicht habe ich gesprochen. Und da war der Dr. Robert Lüneburg von der UK Bonn dabei und der hat mich danach beiseite genommen, hat gemeint, ich soll mich mal melden bei ihm. Er wird ganz gerne humangenetische Testen machen. Er ist Arzt vom Zentrum für erbliche Tumorkrankheiten an der Uniklinik Bonn. Und ja, da bin ich am Freitag, den 13. April, ganz mutig, trotz diesem Warzenfreitag nach Bonn
gekommen
und habe jetzt gedacht, das muss man jetzt nicht abergläubisch sein, ne? Das ist so, wie es jetzt ist. Aber ihm war als Arzt wichtig zu sagen, Pech kann man dann sagen als Diagnose, so wie man es mir gesagt hat, kann man dann sagen, wenn man alles ausgeschöpft hat. Und deswegen möchte er mich gerne testen, weil nachher ist es nicht nur Pech, sondern vielleicht doch genetisch vorbestimmt und ja, das warten wir jetzt einfach auf die Ergebnisse, das dauert noch ein bisschen.
Ja, das habe ich auch gemacht. Das war tatsächlich so überlaufend. Ich glaube, ich war einen Tag wieder zu Hause aus dem Krankenhaus und das war halt das, wo die Humangenetik nur noch was frei hatte.
Mhm.
Die konnten dann sogar aber meine Tumorbefunde auch testen. Dadurch, dass die ja noch eine gewisse Zeit aufbewahrt werden müssten, konnten die zusätzlich zu meinem Blut auch meine Tumorreste quasi untersuchen.
Mhm.
Und das war natürlich super.
Also das wurde bei mir auch in der Klinik gemacht. Der Tumor an sich wurde ja pathologisch untersucht. Da hat man mir auch danach gesagt, es ist kein genbasierter Tumor.
Ah, okay.
Aber jetzt habe ich mich natürlich jetzt über 3 Jahre in Sicherheit gewiegt und gedacht, okay, du hast einfach Pech. Wir haben keinen Krebs in der Familie und der Tumor war nicht genbasiert. Dann ist das halt so. Es besteht kein erhöhtes Risiko für uns alle. Aber der Dr. Lüneburg hat mich eines Besseren belehrt, weil tatsächlich gibt es da auch andere Gendefekte, die einfach für ein erhöhtes Tumorwachstum vorhanden sind. Und das muss mit dem Tumor gar nichts zu tun haben. Das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. Und jetzt wird diese Bluttestung gemacht und warten wir es einfach ab.
Ja, das ist so. Wir haben ja in der Vergangenheit schon die Folge mit Carola gemacht. Carola ist ja auch in der ILKO aktiv.
Mhm.
Und die hat ja das Lynch-Syndrom. Und deshalb sind da verschiedene Krebserkrankungen bei ihr schon aufgetreten. Das hat jetzt quasi alles den Zusammenhang nämlich gehabt.
Ja, also es ist spannend auf jeden Fall. Ich habe mich aber auch da wieder nicht weiter informiert. Ich bin von meinen Ärzten immer schon instruiert worden, nicht zu googeln,
okay,
und mich lieber auf die Fachantworten zu verlassen. Und wenn ich Fragen habe, sie direkt zu stellen.
Ja.
Weil
ja.
im Internet findet man nur Negativbeispiele und oder man wird einfach ängstlich gemacht. Und das möchte ich nicht. Ich bin echt noch sehr positiv unterwegs und deswegen habe ich auch, was das betrifft, nicht gegoogelt, was es für Genschäden geben könnte.
Ja.
Ich warte das Ergebnis einfach jetzt ab, versuche mich auch da vertrauensvoll und mutig auf meine Ärzte zu verlassen. Und was dann kommt, dann kann man sich dann mit beschäftigen und nicht jetzt.
Sehr
das
gut.
Stimmt, ja.
Das finde ich auch ein gutes Schlusswort. Also, dass wir bewundern dich alle für deinen Mut und das, was du bisher geschafft hast. Und ich glaube, dass du für die Ilko sehr, sehr wertvoll bist und auch in dem Öffentlichkeitsteam sehr gut aufgestellt bist mit den anderen. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und hoffe, noch viel von dir zu hören.
Dankeschön.
Ja. Alles Gute.
Ich danke euch für die Möglichkeit, den Podcast aufzunehmen.
Sehr gerne. Dann wünschen wir dir noch ein schönes Wochenende, kann man jetzt
das
schon sagen.
Das wünsche ich euch,
ne?
Auch. Genau. Wird ja ziemlich heiß heute.
Ja.
Vielen Dank, okay. Esther.
Danke, ihr zwei.
Tschüss.
Tschüss.